einen Betungsopfer aufnehmen, einfach Gott uns Platz nehmen. Ich bete dich an, ich preise dich, Gott, für diesen Tag, diesen schönen Tag. Welch ein herrlicher Tag ist es, den Gott uns heute geschenkt hat. Mein Thema ist heute, was verändert der liebe Gott, der Heilige Geist? Oder wenn Jesus in unser Leben kommt, was passiert da? Und wir haben schon nicht der Anmoderation, sondern im Ansingen und schon so viel gehört, was der verändert, was er bei uns alles neu macht, was er bei uns schafft, der liebe Heiland. So, was verändert der Heilige Geist in meinem Leben? Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. Die Themen könnt ihr auf dem Zettel nachlesen. Ich habe den Zettel auch hier, aber ihr könnt auch mal was selber lesen, was für Themen auf dem Programm stehen. So, der Heilige Geist, Pfingsten wurde ausgegossen über alles Fleisch. Und wenn der Heilige Geist wirkt, wirkt er pauschal über die ganze Welt, nicht nur bei bestimmten Menschen. Als Gott ein Moses erwählt hatte, dann gab gleichzeitig auch in der heidnischen Welt gab es ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes oder des Geistes Gottes. Da war Bileam, dieser falsche Prophet oder schlechte Prophet, da war Zarathustra, da war Buddha, da war Konfuzius, also diese verschiedenen Religionsstifter. Also zur Zeit Moses, die Gesetzgebung und so weiter, das war da. Als Pfingsten geschah, geschah auch weltweit etwas. Da gab es große Veränderungen, großes Wirken. Und ich denke nur in der Zeit der Reformation, als da der Heilige Geist wirkte, das Wort Gottes wieder neu auf den Leuchter gestellt wurde, da wurde Amerika entdeckt. Da gab es Kopernikus, ein neues Weltbild wieder entstand und so weiter. Da gab es so viel Bewegung, dass der Geist Gottes wird ausgegossen auf alles Fleisch. Auch als die Pfingstbewegung entstanden ist, vorletzten Jahrhundert, also 1900 und sowas, als das passierte, auch da geschahen große Veränderungen weltweit, da auf politischer Ebene. Ich denke dann, die großen Kriege, Kampf, Licht und Finsternis. Also der Geist Gottes wird ausgegossen auf alles Fleisch und da passiert eine große Wende. Und genau das ist es, nicht nur im Geistlichen, nicht nur im Religiösen, sondern in der Kunst, in der Wissenschaft und im Wissen der Menschen, da wird Horizont erweitert. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass Menschen plötzlich Dinge entdecken, was sie vorher gar nicht gesehen haben. Und wir wissen ja, wenn Gott seinen Geist von dieser Erde wegnimmt, dann wird es Finsternis, Dunkelheit und Trübsinn und Traurigkeit. So mit dem Kommen des Heiligen Geistes gab es damals, vor 2000 Jahren, große Veränderungen. Die Welt war nicht mehr dieselbe. Es hat sich so viel verändert. So viel verändert damals, wir schreiben 2017 nach Christus, nach diesem großen Ereignis, nach der Bewegung des lebendigen Gottes. Gottes Geist wird immer auf alles Fleisch ausgegossen, sowohl über die Guten wie über die Schlechten. Also wenn Gott wirkt, ist auch der Teufel los. Das muss ich nur nebenbei sagen. Also wenn Gott arbeitet, wenn sein Geist auf dieser Erde sich offenbart, dann baut der Teufel gleich auch eine Kapelle daneben. Ich denke nur, als die Menschen das Heil hier im vorletzten Jahrhundert ergriffen haben und erfasst haben, das Heil kommt durch Jesus Christus, in keinem anderen Namen ist Heil und so weiter, dann haben sie auf den Straßen auch Heil Hitler gerufen und was weiß ich, was sie noch proklamiert haben. Also die Menschen werden so und so bewegt, im Guten wie im Schlechten. Wenn der Heilige Geist wirkt, passiert es also auf der Seite wie auf der anderen Seite Großes. Da werden große Schlachten gekämpft. Da wird es besser oder da wird es schlechter, je nachdem. Menschen werden verstockter oder Menschen werden offener, aufnahmefähiger. Wir sehen also Reformation und Gegenreformation, da wurden die Menschen so verstockt. Dann gab es diesen 30-jährigen Krieg hier bei uns in Deutschland. Menschen werden, wenn der Heilige Geist wirkt, Menschen werden aggressiv. Plötzlich werden sie fuchswild oder sanft wie die Lämmer. Manche werden gehässiger, gemeiner, verdorbener, je nachdem, oder? Vollkommen und perfekter. Das Wirken des Heiligen Geistes ist es also, Gott wirkt und je nachdem, wie ein Mensch das aufnimmt und auffasst. Wenn Gott wirkt, dann treten Extreme auf. Wenn Gott wirkt, da kommt ein großer Glaube, große Hoffnung, große Freude, aber gleichzeitig auch vielleicht auf der anderen Seite eine große Traurigkeit, Depression. So, wenn Gott arbeitet, arbeitet auch der Teufel. Ist auch ein Geist. Der Teufel ist auch ein Geist, ein Dämon. So, wenn Gott wirkt, bleibt nichts mehr wie bisher. Im Natürlichen, im Geistlichen, auf allen Bereichen des Lebens bleibt nichts so wie bisher. So, der Heilige Geist ist ein guter Geist und ich möchte über diesen guten Geist sprechen, der die Menschen erneuert, Der Heilige Geist erneuert unser Denken. Da fängt es an, dass unser Denken erneuert wird. Dass wir total die Dinge ganz neu sehen, ganz neu erfassen, ganz neu verstehen, ganz neu begreifen. Ich denke nur zur Zeit der Reformation. Da kam die Buchdruckkunst, da wurde Amerika entdeckt. Die Aufnahmefähigkeit der Menschen wurde immer größer. Der Seeweg nach Indien hat man gesucht. Und was fand man? Man fand neue Kontinente. Man ist mit neuen Völkern in Berührung gekommen. Man hat die Welt neu erschlossen. Also der Heilige Geist wirkt. Und entweder man wird verkorkst oder man erweitert seinen Horizont, je nachdem, wie man sich dem Heiligen Geist öffnet. So, während die einen rundum erneuert werden, werden die anderen verstockt und fallen in sich zusammen, geben es auf, resignieren. So, auf der einen Seite gibt es Aufschwung und auf der anderen Seite gibt es den Abschwung. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Auf alles Fleisch wird es ausgegossen, aber wie nimmt man das auf? Die einen stehen mit dem Regenschirm da und es prasselt, es regnet, der Segen Gottes fällt herab. Und was passiert? Die Menschen sagen, ich spüre nicht, ich weiß gar nicht, wo du bist. Oder was passiert? Während der Heilige Geist uns neue Gedanken gibt, verfallen andere in Gesetzlichkeit, Dogmatismus, Fanatismus oder was auch immer ist. Also sowohl als auch. Wir sollten also aufpassen, wenn der Geist Gottes wirkt, dass unsere Herzen nicht verstockt werden und dass wir immer offen und aufnahmebereit bleiben. Was verändert der Heilige Geist? Zuerst einmal unser Denken. Und mit dem Denken steht und fällt alles. So wie ein Mensch denkt, so lebt er, so redet er, so benimmt er sich, wie ein Mensch denkt. Und wenn der Heilige Geist anfängt, in unserem Leben zu wirken, passieren so viele Dinge, da werden Dinge auf den Kopf gestellt plötzlich. Plötzlich denkst du, das ist nicht möglich. Du liegst auf dem Boden, bist verzweifelt, resignierst, bist mutlos und dann plötzlich sagst du, ich weiß, mein Erlöser lebt, mein Gott funktioniert, mein Gott, mit dem kann ich über die Mauern springen. Was wäre los, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Denk drüber nach. Was wäre los, wenn der Heilige Geist nicht gefallen wäre? Was wäre los, wenn das alles nicht passiert wäre, was Pfingsten passiert ist? Wir würden wahrscheinlich im Judaismus drin stecken, wir würden, was weiß ich wo, im Heidentum drin stecken, aber wir wären nie fröhliche, glückliche Gotteskinder, erlöste Gotteskinder. Gottlose haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Da ist irgendwas in der Luft. Ja, da ist etwas in der Luft. Und der Heilige Geist war in der Luft. Da kam mit einem mächtigen Brausen. Und der ganze Raum wurde erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Die Ungläubigen vernehmen nichts vom Reich Gottes. Da passiert was. Und als Pfingsten geschah, haben die Leute nur gestaunt, waren verblüfft, haben den Mund nicht mehr zugekriegt, die Augen nicht mehr zubekommen. Was soll das werden? Wofür das alles hin? Nun, wenn ich daran denke, hier am Kirchentag, so viele Fromme beieinander, da müsste doch Erweckung ausbrechen, oder? Habt ihr was gemerkt von der Erweckung vom Kirchentag? Nicht viel. Weißt du, dort wurden Dinge propagiert, die nichts gebracht haben. Weißt du, man hat dort gelehrt, ein guter Christ ist, wenn man guten Kaffee kauft. Verstehst du? Aus Brasilien, vom Anbau da, von Bauern und dergleichen. Weißt du, der gute Kaffee macht uns nicht zu guten Christen. Oder die Diskussion, politische Diskussion, auch wenn der Herr Obama kommt. Auch das verändert nicht die Welt. Was ist zurückgeblieben von all diesen Hoffnungen? Weißt du, andere glauben, wenn die Kasse stimmt, da war schon der Heilige Geist da. Nee, ist nicht der Fall. Auch der Teufel sorgt für volle Kassen und für einen guten Kaffee. Aus Brasilien oder irgendwo aus irgendeinem Land in weiter Ferne oder Tee. Der Teufel glaubt auch sogar und der glaubt sogar viel mehr, als was die Leute auf dem Kirchentag zusammengeglaubt haben. Der glaubt, dass sogar der liebe Gott aus Steine Brot machen kann. Das glaubt der Teufel. Oder wenn man vom Dach springt, dass man unten nicht aufprallt. Der Teufel glaubt, dass du unbeschadet vom Eiffelturm springen kannst oder hier von unserem Fernsehturm. Das glaubt der Teufel regelrecht. Denn er hat zum Heiland gesagt, spring runter und er wird seinen Engeln befehlen und sie werden dich auf Händen tragen. Also, wenn man an Wundern glaubt, ist man noch nicht gläubig. Erst wenn man das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen hat, du bist ein Kind Gottes, dein Name steht im Buch des Lebens, dann ist man gerettet und gläubig und nicht, wenn man einen Kaffee aus irgendwelchen Ländern kauft. So vieles ist nur Philosophie, nur Gedanken. Leute haben keine Ahnung, keine blasse Ahnung vom Wirken des Heiligen Geistes. Und die heidnischen Völker haben es nicht kapiert. Aber es gab Es gab Veränderungen. Überall, wenn der Geist Gottes wirkte, da wurden Dinge verändert, abgeschafft, aber sie haben nicht gemerkt, dass Gott noch viel mehr will, als nur, dass die alten Götter fallen oder Gesetzlichkeit aufhört. Gott wollte was Neues anfangen. So, in Matthäus Kapitel 11, Vers 25 und folgende Verse, da lese ich, hier heißt es, und Jesus fing an, vom Reich Gottes zu predigen und sprach, Vater, ich preise dich, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen offenbart hast. Plötzlich versteht die Oma die Bibel besser als der Doktor der Theologie. Plötzlich versteht der alte Mann, die alte Frau, das alte, kleine Kind versteht die Bibel viel besser, wenn der Heilige Geist kommt. Vater, ich danke dir, dass du den Unmündigen offenbart hast. Gott wirkt bei Menschen seines Wohlgefallens. So steht es in der Bibel. Das ist die Botschaft von Weihnachten auch. Friede auf Erden. Weißt du, Friede auf Erden gibt es nicht nur, wenn wir Kompromisse machen. Nein, Frieden auf Erden gibt es nur, wenn Gottes Wohlgefallen da ist. Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und die Frage ist, ruht das Wohlgefallen Gottes auf uns? Ja, Vater, du hast Wohlgefallen, dass du den Unmündigen, den Einfachen, den Schlichten, Bauern vom Land, dem Fischern es offenbart hast. Und nicht diesen studierten hohen Priestern in Jerusalem irgendwo. An was hat Gott gefallen? Lass uns darüber nachdenken, ein paar Gedanken machen. Was gefällt Gott? Zuerst einmal, ich denke nur die alte Geschichte vom König Saul, als er Gott nicht gehorchte, dann sagte er, Gott, ich bringe dir ein großes Opfer. Und dann sagt Prophet Samuel, hör mal, Gott hat nicht gefallen an große Opfer, er hat gefallen an Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott gefällt eine echte Hingabe. Das ist Opfer. Das ist etwas, was unser Verhalten beeinflusst. Unsere Hingabe. Ich denke nur beim Vater Abraham, als er seinen Sohn Isaac opferte, in dem Augenblick hat Gott gesagt, und nun sehe ich, nun begreife ich, dass du Gott mehr liebst als deinen Sohn Isaac, als die Verheißung, als den ganzen Himmel, dass du Gott mehr liebst. Und die Hingabe ist es, was dann den Segen im Leben Abrahams ausgelöst hat. Viele glauben nur an Gott, wenn es ihnen gut geht, wenn sie gesund sind, wenn ein Portemonnaie voll ist oder auf dem Sparbuch, auf dem Konto was liegt oder wenn ihre Wünsche erfüllt werden, dann Halleluja. Aber wir sollten auch glauben lernen, wenn es nichts mehr da ist, wenn der Brotkorb leer ist, wenn wir auf alle vier kriechen müssen. So, das ist ein frommer Irrglaube, wenn alles gut ist, dass wir dann an Gott glauben können. Gott ist kein Automat und kein Roboter und kein Computer. Das alles ist nicht der liebe Gott. Gott ist ein Wesen, das geliebt werden will, das verstanden werden will, das angenommen werden will. Der lebendige Gott liebt Menschen, er liebt nicht die Materie. Lass uns darüber nachdenken. Was gefällt Gott? Gott ist nicht interessiert an große Kirchen, Tempeln, Kathedralen. An was ist Gott interessiert? Gott ist anders als die ganzen Götter Ägyptens, Griechenlands, Roms oder auch der alten Germanen. Die haben auch Götter gehabt. Die waren auch nicht schlechter, nicht besser als die Götter der heidnischen Völker. Aber diese Götter haben die Menschen Angst und Furcht eingejagt. Und sie mussten Opfer bringen, sie besänftigen. Unser Gott, der Gott der Bibel, ihr Lieben, ist ein liebender Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieser biblische Gott, den muss man nicht besänftigen. Der wurde besänftigt durch sich selbst, durch Gott, durch Jesus Christus. Und es war für die Heiden damals schrecklich, an Gott zu glauben. Weißt du, wenn du Gott liebst, dann ist er hinter dir her. Verstehst du, dann jagt er dich, dann treibt er dich, dann gibt er dir keine Ruhe, dann verfolgt er dich. Unser Gott, der Gott der Bibel, der Heilige Geist, was verändert sich, wenn du an Jesus Christus glaubst? Weißt du, dem Gott kannst du vertrauen. Und nicht einmal im Judentum konnte man Gott lieben. Herrgott, Allmächtiger. Und die Juden wissen bis heute noch nicht, wie man Gott schreibt. Wenn du von einem Israeli Post bekommst und der schreibt, liebe Grüße vom lieben Gott oder der Herr segne dich oder was weiß ich, dann macht er G und Haken und dann TT, weil er Angst hat, er könnte was Falsches machen. Wie heißt Gott wirklich? Und weißt du, wie Gott wirklich heißt? Moses hat es kapiert. Ich bin der, ich bin der Daseinende Gott. Ich bin das, was du brauchst. Ich bin das, was dir fehlt. Ich bin das, wo du stehst. Und im Neuen Testament durch Jesus und durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater, Daddy, Papa, Papi. Versteht? So richtig süß, kindlich. Da darf ich Kind werden. Ich darf Gott vertrauen und Gott ist mir treu. Er steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen. Bei unserem Gott ist man nicht den Launen ausgeliefert, wie bei diesen heidnischen Göttern. Das ist der Vatergott. Mir hat es immer gefallen, als der Billy ständig die Leute so zum Altar geführt hat, zum Glauben geführt hat und sagte, lass uns sprechen, jetzt sprechen wir so und so nach. Und dann Vatergott. Und jetzt endlich, passt auf Leute, jetzt habt ihr nicht mehr Gott gesagt, sondern Vater, Vater, Daddy, Papi. Und das ist der große Unterschied. In deinem biblischen Glauben, da wo der Heilige Geist wirkt, du hast ein ganz anderes Verhältnis zu Gott. Papi, aber lieber Vater. Du kannst von Gott dann viel erwarten und kannst viel von Gott bekommen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Du musst Gott nicht mal sagen, ich brauche jetzt einen Apfel oder ein Brötchen oder sonst was. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was deine Wünsche sind. Er weiß, wo dir der Schuh drückt. Euer himmlischer Vater weiß das alles, was ihr bedürft. Ist das nicht toll? Der kennt meine Gedanken von Ferne. Ich muss ihm nicht einmal alles sagen. Da heißt es in der Bibel, dein Wort, dein Gebet, dein Anliegen liegt noch auf der Zunge. Du überlegst es, wie formuliere ich richtig? Und ehe sie bitten, will ich antworten. Da muss man nicht den lebendigen Gott besänftigen, wie die Mayas und Inkas und Azteken und all diese Völker Südamerikas oder wo auch immer auf der Welt. Immer das Gleiche. Die denken, man muss große Opfer bringen. Gott ist ein liebender Gott. Halleluja, preis dem Herrn. Der Heilige Geist vermittelt uns einen liebenden, barmherzigen, väterlichen Gott. Daddy, Papi. Was bringt der Heilige Geist? Was bewirkt er? Diese dritte Person der Gottheit, die du empfängst bei der Bekehrung, wo Jesus der Herr deines Lebens wird, du wirst von Gott bewohnt. Stell dir mal sowas vor, Gott wohnt nicht in Tempeln, Gott wohnt in deiner Brust, in deinem Brustkorb. Das ist sein Tempel. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist bin ich eine Wohnung Gottes. Überleg einmal, was das bedeutet, eine Wohnung Gottes. Du bist, ja, etwas Großartiges. Jesus sagt hier, sieh, ich stehe vor der Tür und so weiter und klopfe an und wie viele mich aufnehmen und so weiter. Und wir werden kommen zu ihm und bei ihm wohnen. Also nicht nur Vater kommt und Jesus kommt, sondern auch der Heilige Geist und die himmlischen Engel. Alle kommen und die wohnen in mir. Musst vorstellen, die wohnen nicht in der Kirche, nicht in der Gemeinde, nicht hier unter uns. Nein, er ist in mir drin. Halleluja. Stell dir das vor. Der Vater und ich, sagt Jesus, wir werden kommen und wir werden wohnen. Epheser Kapitel 3, Vers 17. Durch den Glauben wohnt Jesus und der Heilige Geist in unseren Herzen. Du bist, wenn du draußen rausgehst und du bist überzeugt, ich bin Kind Gottes, Gott ist mein Vater, bist du ein wandelnder Gott. Entschuldigung. Verstehst du das? Das klingt in den Ohren von manchen Frommen Gotteslästerung. Aber das bist du wirklich. Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Stell mal vor, was das alles bedeutet. Was für Ausmaß das alles hat, die Wohnung Gottes. Epheser Kapitel 2, Vers 22. Wir werden eine Wohnung Gottes durch den Geist Gottes. Eine Wohnung Gottes. Ein Verweilort, wo Gott sich aufhält. Oder ständiger Wohnsitz Gottes, wo er residiert. Sein Aufenthaltsort. Das ist die Wohnung. Ich will Wohnung bei euch machen und bei euch wohnen. So ein Standort Gottes. Wenn du zu Hause im Bett liegst, dein Schlafzimmer ist ein Standort Gottes, Christus in uns. Mal ist es aus, stell dir mal vor. Lass es in den Mund zergehen. Wenn Gottheit bei uns einzieht, wenn Jesus bei uns einzieht, wenn der Heilige Geist bei uns einzieht, dann bist du ein gemachter Tempel. Von Gott, perfekter Tempel. Ja, aber ich habe Runzeln, habe graue Haare, keine Haare oder viele Haare, zu viele Haare manchmal. Weißt du, nichts ist richtig. Aber ich bin eine Wohnung Gottes. Gott wohnte im alten Israel in der Stiftshütte. Und die Stiftshütte von außen war hässlich, war ein billiges Zelt mit Ziegenfällen. Man hat nicht gesehen, dort wohnte liebe Gott in dieser Stiftshütte. Ach, so ein Campingzelt. Nein, äußerlich hat man das gar nicht angesehen. Und genau das ist es, wenn Christus in uns kommt. Äußerlich sieht man uns nicht an, was mit uns los ist. Aber innen drin ist Gold und die Herrlichkeit Gottes. Innen drin. Da gab es kein Licht. Und ich bin überzeugt, die hatten schon damals elektrisches Licht. denn das Licht leuchtete im Heiligtum. Gott war selbst das Licht. Und was äußerlich sieht das alles finster und trüb aus, dunkel, da soll Gott wohnen, in diesem Matutis oder wie, da, wie du auch immer heißen magst, in mir soll Gott wohnen. Nee, nur 1,60 Meter groß oder 1,80 Meter groß, oder da gibt es manche, die sind 2 Meter, das ist das höchste, so ein Riesen, ja, da, dort könnte vielleicht der liebe Gott wohnen, aber in mir, in meinem Herzen. Weißt du, dein Herz ist nicht größer als deine Faust. In dieser Größe wohnt der große Gott, der mächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Jeder Gläubige kann mit Zuversicht sich prahlen und mit Gewissheit bezeugen, voller Stolz dahergehen und kann einfach mit Überzeugung sagen, in mir wohnt Gott. Halleluja. Geh nach Hause und proklamiere und erzähle. Weißt, sag dem Teufel, Teufel, du sollst eines wissen, du bist hier nicht bei mir zu Hause in der Wohnung, du hast hier nichts zu suchen. Ich habe dich rausgeschmissen, ich habe dir gekündigt. Und in mir wohnt Christus, in mir wohnt der Heilige Geist, in mir wohnt der Vater. Nirgendwo auf der Welt wohnt Gott, außer in mir. Nicht in Jerusalem, vergiss es. Und ich hatte Löwenherz. Dieser Feldherr im 11. Jahrhundert, der da runterzog, beim ersten Kreuzzug, und er dachte, oh Jerusalem, ich kann den Blick auf Jerusalem nicht ertragen. Und als Jerusalem näher kam, hat er sein Schild vors Gesicht gehalten. Er wollte diesen Blick nicht ertragen. Er dachte, Jerusalem, wenn ich Jerusalem sehe, weißt du, wir haben so religiöse Vorstellungen, Fantasien, dumme Fantasien von Jerusalem. Weißt du, kann ich sehen? Und dann sieht er Jerusalem, so ein Kaff, ein Beduinendorf. Damals, im 11. Jahrhundert. Verstehst? Der Misthaufen lag noch auf der Straße und Dreck. So, Gott wohnt nicht in Jerusalem. Gott wohnt nicht im Vatikan. Gott wohnt nicht in Mekka. Gott wohnt auch nicht in Moskau und in Washington. Gott wohnt in mir. Halleluja. In meinem Herzen. Weißt du, du magst erschüttert sein. Als ich nach Jerusalem kam, mir ging es genauso ähnlich wie dem Richard Löwenherz. Und wir sind gleich nach, wir haben am Damaskus-Tour ein Hotel gehabt, dort übernachtet und oder auch zum Übernachten. Wir kamen gerade mit dem Bus an. Ich wollte gleich noch am Abend nach Jerusalem gehen. Du, das war ein Misthaufen, Jerusalem. Die Händler spritzen die Straßen mit dem Schlauch da vom Handel, was die einfach abgeräumt haben, was noch liegen geblieben ist vom Abfall und dergleichen. Das wurde zusammengegeben. So ein Sauhaufen, Entschuldigung, das war Jerusalem. Ich war enttäuscht. Und dann diese ganzen Spannungen, die in Jerusalem sind. Weißt du, die Palästinenser, die Juden und was weiß ich, schreckliche Leute, verstehst du, Stadt des Friedens, Stadt des Hasses war das. Da, wir gehen diese Via della Rosa, da wo Jesus gekreuzigt wurde, sein Kreuz trug, und dann kommt so ein Pilger, der trägt sein Kreuz und betet und murmelt vor sich hin, und dann kommt so ein Jude und spuckt ihm vor die Füße, weil er das Kreuz nicht verträgt. Und das ist Jerusalem. Verstehen? Lass uns das richtig denken und verstehen. Das Jerusalem ist hier drin. Das neue Jerusalem, die Hütte Gottes, bei den Menschen, in den Menschen. So sieht die Geschichte aus. Gott, er residiert nicht in den Wolken oder auf dem Olymp. Ich bin oben auf dem Olymp gewesen. Ich habe gedacht, vielleicht finde ich irgendeinen griechischen Gott. Aber ich habe keinen griechischen Gott gesehen. Kein Geist der Prophetie hat mich überfallen oder keine Jungfrauen kamen da und begrüßten mich mit ihrem Gesängen. Verstehst? Wo wohnt Gott? Nicht auf irgendeinem Stern, auf Planeten, Jupiter, Mars oder Venus. Gott wohnt nicht in der Sonne oder auf dem Mond. Aber da suchen die Menschen Gott. Wo ist Gott? Und beten Sonne an. Diese ganzen Sonnenanbeter oder die Planeten. Alle Himmel können dich nicht fassen. Das ist Gott, meine Lieben. Und jetzt soll Gott in so einer Faustgröße bei mir, in meinem Herzen wohnen. Unwahrscheinlich. Dieser große Gott kommt in dir und in mir. Die Gegenwart Gottes, seine Gegenwart erfüllt alle Dinge. Aber alle Himmel können dich nicht fassen, lieber Gott. Gott kann in unserem Herzen wohnen. Sich so verkleinern, so reduzieren. Durch das von Jesu Blut gewaschene, gereinigte Herz wird eine bleibende Wohnung des allmächtigen Gottes für Zeit und Ewigkeit. Ich bin begeistert. Gott wohnt in mir. Gott wohnt in mir. Gott ist bei uns eingezogen. Ich weiß nicht, wann er auszieht, aber er ist eingezogen. Und er sagt, ich will bei euch bleiben. Der Heilige Geist bleibt bei euch ewiglich. Stell dir mal so vor, der Heilige Geist, und das ist, was uns verändert, was uns anders macht als die Heiden, gottlose oder gesetzliche Menschen. Bei deiner Lebensübergabe bist du von Gott übernommen worden. Und seitdem ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Jetzt sagst du, Vater. Halleluja. Red oft mit Gott als dein Vater. Die Fülle der Gottheit. Weißt du, was die Fülle der Gottheit ist? Nicht, dass du da von irgendwelchen Schwarmgeistern erfüllt bist. Nein, die Fülle der Gottheit ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Fülle Gottheit. Die ganze Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die wohnen in mir. Dass du noch nicht platzt. Verstehst du? Die ganze Gottheit. Die ganze Gottheit. Wie sagt Jesus hier, Johannes 14, Vers 20? Wenn jemand mich liebt, so wird er auch von meinem, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jeder, der die Bibel liest, bei dem ist Gott eingezogen. Ich übertreibe es nicht. Probier es. Glaub, was in der Bibel drin steht. Und glaub nicht irgendwelchen Kirchentagsleute, wenn du einen guten Kaffee kaufst oder die Kasse klingelt. Der Mensch soll der Aufenthaltsort Gottes sein und nicht irgendwo irgendetwas. Das ist Gottes uralter Plan. Ich will bei euch wohnen. Ich will unter euch sein, mich bei euch verwirklichen und entfalten. Und nur Jesus bringt Gott. Und Jesus sagt, wer mich liebt, wer mein Wort hört, wer meinen Willen tut, bei dem wollen wir einziehen und wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Nur Jesus bringt uns Gott. Alles andere, alle anderen bringen uns nur Götzen. Egal wer es ist, bringen nur Götzen. Ob es Juden oder die Heiden, spielt keine Rolle. Jesus und der Heilige Geist, sie sind auf diese Erde gekommen und etwas Neues. Und wer das nicht kapiert, wer das nicht begreift, der wird weiter in der Religion rumwühlen und suchen, bis wieder eine neue Erweckung kommt. Weißt du, meistens lehnen die Leute die Verheißung, die Segnung Gottes ab und da vergehen meistens 40 Jahre, bis Gott wieder die Menschen besucht. Oder 400 Jahre. Und wenn ich genau die Geschichte studiere, so alle 400 Jahre in der Geschichte der Menschheit gab es große Veränderungen. Da hat Gott gewirkt. Da war die Urgemeinde. Da gab es dann andere Aufbrüche und Erweckungen. Dann kam ja das dunkle Mittelalter auf der einen Seite. Und das dunkle Mittelalter ist auch ein Wirken Satans, des Geistes. Weißt du, die Leute haben Gott abgelehnt, man wusste nichts mehr. Und dann wird wieder der Geist Gottes aktiv und dann kommen die großen Künstler, die Maler, denke Michelangelo und viele große. Das vorher war alles eingeschlafen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns aufweckt. Und jetzt, du weißt ja, was ist, wenn der Wecker klingelt. Weißt du, du kannst aufwachen und sagst, naja, wir haben noch 5 Minuten, könnte ich noch liegen bleiben. Und dann schläfst du wieder ein, bis er wieder mal klingelt, zum zweiten Mal oder zum dritten Mal. Jesus ist gekommen, hat Erweckung gebracht. Der Heilige Geist bringt Leben in unser Fleisch. Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist nehmen menschliche Gestalt an. Sie beziehen Wohnung in uns. Wer das noch nicht glaubt oder erfasst und begriffen hat, der muss weiter philosophieren, nachdenken und diskutieren und meditieren, was weiß ich. Was verändert uns der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes in unserem Leben? Und ich muss sagen, sehr viel. Wir haben schon sehr viel gesungen. Ich will das alles nicht mehr wiederholen, was wir im Gesang schon so vor Gott gebracht haben. Aber zuerst einmal, die Gegenwart Gottes bringt uns Jesus und das Kreuz. Und das Kreuz ist die größte Blamage des Menschen. Das Kreuz zeigt die Fratze der Menschlichkeit. Weißt du, der ganzen Religionen, der ganzen frommen Welt, der ganze Scheinheiligkeit, das Kreuz zerschmettert, zerschlägt, das ist, was das Erste passiert. Und du siehst, was die hohen Priester, die Geistlichen alles fertiggebracht haben, das ganze fromme Pack, diese ganzen verlogenen religiösen Menschen damals, die ganze Bande, die frommen Schleimer, ja, wir sind Abrahams Kinder, wir sind die Nachfolger eines gesegneten Mannes, wir sind das gesegnete Volk. Und sie haben nicht gemerkt, dass Gott ausgewandert ist. Flavius schreibt in seinen Büchern, als wir lesen natürlich, ein großes Brausen geschah vom Himmel, aber so Flavius berichtet es total anders. Als dann der Vorhang im Tempel zerriss, von dem schreibt er auch etwas und berichtet auch etwas. Und dann plötzlich war im Tempel eine Stimme zu hören, weh, 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 weh. Das war, was sie erschreckt hat. das Wirken des Heiligen Geistes ist zuerst einmal weh, weh, weh. Und wir lesen es in der Offenbarung nachher auch nochmals, diese dreifache Weh. Weißt du, der ganze Haufen, der damals Jesus kreuzigte, sind alles nur fromme Banditen gewesen. Weißt du, die haben gedacht, wir dienen Gott. Denken auch später der Apostel Paulus, der später Frau Saulus Paulus wurde, der eiferte für seinen Gott, bis Gott ihm begegnete. Und du siehst, wie aus dem Saulus ein Paulus wurde. Plötzlich ist er nicht mehr derselbe. Plötzlich den, den er bekämpft hat, den predigt er, für den leidet er, für den stirbt er sogar. Was verändert der Heilige Geist? Er macht uns zuerst mal ungläubig. Was soll das werden? Wo soll das hinführen? Bis du einfach entdeckst, so wie Richard Löwenherz, Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhand gemacht. Er wohnt nicht in Jerusalem oder in Westminster, in London irgendwo. Nein. Du bist nur irgendwelchen frommen Phantomen nachgelaufen. Gott wohnt in deinem Herzen. Da plötzlich merkst du, wo finde ich Gott? Wo finde ich Gott? Nicht in irgendeiner Gemeinde, auch nicht bei uns. Du findest Gott, wenn du auf den Knien gehst und anfängst, den Herrn zu suchen. Dort findest du Gott. Nicht nur äußerlich irgendwie mit Musik und Gesang und Glocken und Weihrauch und dergleichen. Gott lässt es zu, dass du zuerst mal an dir selber scheiterst. Das ist das Kreuz. Dass du zuerst mal an dir selber scheiterst, dass du an den Ärzten scheiterst, dass du an den Predigern scheiterst, dass du an all diesen Helfern, den ganzen Ämtern, den ganzen Politikern scheiterst und sagst, guck mal, das ist alles nur ein Pack. Die können mir nicht helfen. Und dann besinnst du dich auf dich selbst. Und du bist der Mann. Diese Selbstkräfte, die dann aktiviert werden in uns, bis du merkst, Gott ist in mir zu finden. Und das ist die längste, die weiteste und die schwerste Reise, die Reise in sich selbst, in seinem Herzen. Plötzlich, Gott erlaubt es, dass alles versagt, dass alles scheitert, bis du Jesus den Erlöser annimmst, den Helfer, den Retter, bis du ja ihn akzeptierst, den Herrn Jesus, nicht den süßen Heiland, nein, den angespuckten, angeekelten, angekotzten Herrn Jesus Christus. Den, wenn du den mal akzeptierst, der die Dornenkrone trug, der verachtet wurde, war der Allerunwerteste. Und wir hielten schließlich, was Jesaja 53 dort schreibt, dieser Prophet, wir hielten ihn als den schlechtesten Menschen überhaupt. Und wenn du den annimmst, der nichts ist, der nichts ist, du hast richtig gehört, Jesus war nichts am Kreuz. Das war gar nichts. Oh, wenn du Gott bist, dann steig runter und dann glauben wir an dich. Nein, der ist am Kreuz hängen geblieben. Der musste von Josef von Arimathäa und Nikodemus abgenommen werden. Der Heilige Geist hilft dir, dass du deine Welt verstehst. Deine Welt ist genau so, wie das Kreuz einmal war. Elend, jammerlich und furchtbar. Und erst wenn du das verstehst, wie deine Welt verstehst, du, da ist nichts Gutes. In mir ist nichts Gutes. Mein Herz, da wo der liebe Gott wohnen möchte, ist böse, nicht anständig und lieb und brav und fromm und religiös. Nein, böse von Jugend an. Und zuerst muss dieses Herz geputzt und gereinigt werden. Ich denke nur an die Geschichte von Josef, der dort in Ägypten im Gefängnis sitzt. Die Zellentür geht zu. Du bist gefangen hinter Schloss und Riegel. Bist geliefert. Bist eingeschränkt, bist eingeengt. Oh Gott, wo bist du? Und meine Bibel sagt, und der Herr war mit Josef. Egal wo er war, der Herr war mit Josef. Weißt du, du hast plötzlich keine Freunde mehr. Die letzten beide, der Becke und der Mundschenk, die sind abgehauen, die sind raus und du sitzt immer noch im Gefängnis und leidest immer noch und du bist vergessen. Aber das ist, wie man Gott findet, in der Vergessenheit, in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit, allein irgendwo in der Wüste, dort begegnest du Gott. Keine Freunde, keine Bekannten, kein Pastor, keine Gemeinde. Du stehst unter Druck. Wie lange muss ich ja wohl noch sitzen? Weißt du, du sitzt im Gefängnis. Josef saß im Gefängnis und wusste nicht, wann du rauskommst. Lebenslänglich. Bei uns ist lebenslänglich 25 Jahre. Und du weißt, nach 25 Jahren komme ich, wenn ich lebenslänglich habe, komme ich raus. Aber der wusste gar nicht, komme ich überhaupt noch raus. Alles ungewiss. Und genau dort begegnet Gott, dieser große Gott, in der Ungewissheit, wie geht's mit mir weiter? aber Gott weiß alles. Und der Teufel kommt gleich, ja, du hast an Gott geglaubt, du hast dich Gott überlassen, aber jetzt kommt ein Geist der Bedrückung, der Entmutigung, des Fragens, warum und Rätseln, diese ganzen Bedrängnisse, was sollen die alle mir bringen? Du bist zwar wie Josef, ein Liebling des Vaters, und ich weiß, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich mit Haut und Haaren und was weiß ich, mit Knochen und Skelett, er liebt mich. Und Josef war der Liebling des Vaters, aber was ist mit mir? Ich sitze im Gefängnis, der Liebling des Vaters. Man hat mein Kleid geraubt und da hat nicht mal gewusst, was sie aus dem Kleid gemacht haben, die Brüder. Du erlebst genau das Gegenteil. Der Liebling des Vaters. Du bist ein Liebling Gottes, ja, wunderbar, herrlich, fantastisch. Aber weißt du, da sitzt du jetzt da, andere haben dich geschädigt, dich missbraucht, dich hängen gelassen. Und du musst diese Extreme verarbeiten, was jetzt passiert ist. Meine eigenen Brüder, meine Geschwister, die mich lieben sollten, wenigstens mich existieren lassen sollten. Nein, aber die haben mich in Brunnen gesteckt und dann verkauft als Sklaven. Das muss verarbeitet werden, diese Situation, diese Spannungen. Gott will verarbeitet werden, damit er in deinem und meinem Herzen wohnen kann. Dieser verarbeitete Gott. Ich verstehe. Und der Herr war mit Josef. Diese ganzen Tests bestanden, diese ganzen Dornen, die Stacheln, die Sticheleien, dieses tägliche Angehen. Immer wenn die Tür aufging, darf ich raus? Nein, sie bleiben noch da. Immer wieder, sie bleiben noch da. In dem allen blieb Josef seinem Gott treu. Hier wohnt Gott dann plötzlich im Herzen. Dann merkst du, er wohnt. Auch wenn ich im Stall bin, im Gefängnis bin, im Knast bin, in der Mansarde bin, einsam und verlassen, Gott wohnt in mir. Er ist nicht im Palast. Er ist nicht beim Potiphar. Er ist nicht bei meinem Vater. Er ist nicht bei meinen Geschwistern. Er ist bei Gott. Die meisten suchen Gott an falschen Stellen, an heiligen Orten. Und dann geht es ihnen so wie dem Richard Löwenherz. Ich kann den Anblick nicht ertragen. Fall in Ohnmacht. Und dann denkst du, pfui Teufel, was ist das? Diese heilige Stadt, von wegen die Straßen aus Gold, Paläste aus Elfenbein. Wo ist das alles geblieben? Verstehst du? Alles plattgewalzt von den Römern damals. Und zu der Zeit, als die Kreuzritter fahren, haben diese arabischen Könige gesagt, schmeißt euer ganzen Abfall über Jerusalem, ladet dort ab. Und als Jerusalem, zu der Zeit, diese Kreuzritter kamen, war ein großer Abfallhaufen. Alle Mist, alles wurde dort abgeladen. Schon allein, die Leute wurden bezahlt vom König, damit sie dort ihr Dreck abladen. Und dann sind endlich dieser Boden als Misthaufen dasteht. Jerusalem, du heilige Stadt, du hoch erbaute Stadt. Vergiss es. Vergiss es. Suche Gott nicht in Jerusalem. Suche Gott. Und jetzt bitte pass auf. Erschreck nicht, suche Gott auch nicht in der Bibel. Ich sage dir was, Gott ist nicht in der Bibel zu finden, Gott ist in deinem Herzen zu finden. Wenn du die Bibel liest, dann rede und sag, Gott, sprich du zu mir. Ob ich jetzt ein Traktat nehme, ein Bibelvers nehme oder irgendetwas anderes. Weißt du, das sind alles Menschenworte. Die Bibel ist auch von Menschen geschrieben. Glaub doch nicht, dass die vom Himmel gefallen ist. Die Bibel ist von Menschen geschrieben worden, getrieben vom Heiligen Geist. Das, was ihnen groß geworden ist, haben sie aufgeschrieben. Aber dann kannst du sagen, guck mal, lieber Gott, das, was der David, was Moses, was Jeremia, was Jesaja, was sie hörten, was sie erlebten, das will ich auch erleben. Versuche nicht also nur Gesetze draus zu machen, so Regeln, Normen oder Proklamationen. So viele Christen wiederholen nur Bibelsprüche. Da passiert nichts und die sind erschüttert, dass nichts passiert. Gott will im Herzen. Du solltest die Bibel im Herzen haben. Das Wort Gottes in dir. Wer mich liebt, der wird mein Wort lieben. Und damals haben die Leute noch keine Bibel gehabt, kein Neues Testament, keine Evangelien gehabt. Nix. Das hat man erst viel früher aufgeschrieben. Weißt du, aber sie haben Jesus aufgenommen, seine Worte. Und das haben, wenn sie nur einen Satz, einen Fetzen vom Wort Gottes hatten, das hat ihnen schon gereicht. Der Herr ist mein Hirte. Wie viel Tausende und Abertausende Menschen hat dieses Wort Kraft gegeben. Der Herr ist mein Hirte. Die haben weiter nicht gewusst. Und wenn ich manchen fragen würde, wie geht es dann weiter im Psalm 23? Du würdest vielleicht den Psalm 23 nicht zusammenkriegen. Nicht mal vielleicht das Vaterunser. Aber einfach, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wenn du das weißt, Gott in mir, das ist dein Reich, deine Kraft und deine Herrlichkeit. Josef blieb seinem Gott treu, trotz Ablehnung. Weißt du, er ist nicht abgestiegen, er ist aufgestiegen, weil er sich an den Herrn gehalten hat. Herr, ich lasse dich nicht. Wenn Himmel und Erde vergehen, du bleibst. Josef war nicht aus eigener Kraft so tapfer. Glaub doch nicht, dass ein Mensch aus sich selbst so tapfer und stark sein kann. Er braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Gott uns nicht hilft, wenn der Herr nicht das Haus baut, wenn der Herr uns nicht beisteht, wir schaffen es nicht. Aber dank der Gnade Gottes, Gott macht uns stark. Im Gefängnis, dass wir aushalten, noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. Gott, wie lange noch? 40 Jahre vielleicht. Puh, ist viel zu lang. Weißt du, wir müssen Gottes Zweck und Absichten richtig verstehen. Weißt du, wir erleben Gott durch die Tiefen, in der Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht in den starken Riesen und Helden, die immer powern, 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 powern. Du musst viele Tests bestehen, so wie Josef. Viele Prüfungen wirst du durchmachen. Du wirst oft getestet und getestet und nochmals getestet. Psalm 105, Vers 17, lies mal. Das ist ein bisschen bei manchen anderen. Englische Bibel sind anders. Aber hier Psalm 105, da schickt er ihnen jemand voraus, also nach Ägypten, als die große Hungersnot kam. Josef wurde als Sklave verkauft, so heißt es in diesem Psalm. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln und einen eisernen Ring umschloss sein Hals. Muss vorstellen, so sitzt er im Gefängnis, nicht nur auf einem weichen Federkissen. Ein eisernen Ring umschloss sein Hals, bis seine Voraussage sich erfüllte und das Wort des Herrn seine Unschuld erwies. Gott muss uns unsere Unschuld erweisen, unsere Gerechtigkeit bringen, bevor wir die goldene Krone tragen, aus Edelstein und was weiß ich, aus Saphiren und Gold und Diamanten, tragen wir die Dornenkrone, meine Lieben. Die Dornenkrone. Weißt du, die Dornenkrone ist so etwas wie beim Schneider, es wird angepasst. Mal sehen, wie groß ist dein Kopfumfang. Die Dornenkrone ist ja das Modell für die himmlische Krone. Verstehen wir uns? Das Modell. Durch den Heiligen Geist werden wir eine Wohnung Gottes, eine Wohnstelle des Herrn. Jesaja 57, Vers 15. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagen und gebeugt im Geistes ist, ich wohne dort oben irgendwo. Aber wo ist das irgendwo? Aber er wohnt auch bei dem zerschlagenen Geistes. Er sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Herr, nimm meine Seele. Verstehst? Dort wohnt der liebe Gott. Bei dem zerschlagenen, gedemütigten. Unser Gott ist so groß, dass er den Himmel verlassen kann. Und bei diesen zerschundenen, elenden einkehren. Wohl den Menschen, wo Gott wohnt. Es gibt ein schönes Lied. Peter würde bestimmt singen. Aber wir lassen es jetzt mal heute. O selig Haus, wo man dich aufgenommen. Verstehst du? O selig Haus, so haben früher die Alten gesungen. O selig Haus, da ist die Seele voller Freude. Da ist vielleicht äußerlich nicht viel, aber o selig Haus, o selige Familie. Weißt du, dort hat der Teufel nichts zu melden. Selbst wenn er noch 20 Geister nimmt und zurückkommt. O selig Haus, da wohnt Jesus. Das Haus ist gekehrt, geputzt, gereinigt und bewohnt durch die Herrlichkeit Gottes. Da wird nicht mehr getrauert. Da wird gejubelt, da wird gesungen, da wird gefeiert. Warum? Weil der Liebste im Herzen ist. Nicht der Freund oder die Freundin, sondern der Liebste, das ist Jesus Christus. Er ist der Liebste. Und der Teufel hasst diesen einen. In diesem Haus ist Seligkeit. Dort wird Gott gewürdigt. Und der Teufel nicht ernst genommen. Für den Teufel interessiert sich überhaupt niemand. O selig Haus. Das ist das Fundament, das ist der Grund, worauf unser Glaube basiert, wo man ihn aufgenommen hat. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, heißt es hier. In diesem Haus, da spielt das Äußere keine Rolle. Ich werde nie vergessen, bin auf einer Jugendkonferenz in Hamburg und da heißt es, unser Jugendpastor wird heute sprechen. Ich habe gedacht, ein junger, dynamischer Mann, flott, Haare gestylt, alles. Also ich habe einen großen, kräftigen, flotten, dynamischen Mann erwartet. Da kommt der Opa nach vorne mit dem Stock. Da habe ich gedacht, lieber Gott, was soll dabei rauskommen? Und das ist Jugendkonferenz. Da bringen wir unsere Jugend dorthin. Verstehst du? Und da kommt der Opa. Und dann hängt er seinen Stock noch auf. Und dann fängt er an zu predigen. Natürlich kann dir sagen, was er noch gepredigt hat. Weißt du, das ging durch Markt und Bein. Der hat nicht nur vom, was weiß ich, irgendwas erzählt, sondern der hat sein Herz geöffnet. Und aus dem Herzen kam Jesus raus. Verstehst du, der Heilige Geist? Und der war noch nicht einmal fertig mit der Predigt, war fast die ganze Jugend vorne am Altar und hat gebetet. Verstehst du? Das war eine Jugendkonferenz von einem alten Opa, der nach vorne geht und was weiß ich da. Aber das Herz war voll, das Herz brannte, das Herz war von der Gottheit erfüllt, von der ganzen Fülle der Gottheit, wo Gott in einem wohnt. Meine Lieben, da spielt Wetter keine Rolle. Wo Gott in einem wohnt, da ist die Stimmung vollkommen egal, das Alter vollkommen egal. Wenn Gott in einem Herzen wohnt, dann bist du jung, fit, dynamisch. Auch wenn du auf alle vier krabbelst oder im Rollstuhl sitzt. Geschwister, ich habe in Rumänien, nicht in Rumänien, in Jugoslawien einen Pastor besucht, da bin ich jedes Jahr, wenn ich dort in der Gegend in Jugoslawien war, auf der Durchfahrt in Vinkovci, der Mann lag im Rollstuhl oder war im Rollstuhl. Aber der hat für Kranke gebetet, die Hände aufgelegt, auch zittrige Hände. Aber der Herr hat die Kranken berührt. Gott hat ihn gesehen. Weißt du, Gott schaut nicht auf das Äußere, ob du im Rollstuhl bist, am Stock gehst oder wie auch immer. Oder tanzt und singst und jubelst laut vor Freude. Gott sieht das Herz an. Das Herz. Die Gegenwart Gottes. Weißt du, da spielen die Jahreszeiten keine Rolle. Spielt gar nicht seine Rolle. Der Baum ist gepflanzt wie am Wasserbach, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit, ist vollkommen egal, was die Leute denken und davon halten. Die Gegenwart Gottes ist es, was den Unterschied ausmacht. Die Gegenwart Gottes hält einen gesund. Die Gegenwart Gottes hält einen fit. Die Gegenwart Gottes macht aus bösen Tagen gute Tage. Halleluja. Die Gegenwart Gottes macht aus schweren Tagen leichte Tage. Überleg einmal, die Gegenwart Gottes. Warum du Schwierigkeiten hast, ist das Fleisch. Das muss gekreuzigt werden. Und wenn das Fleisch mal weg ist, weißt du, der Geist, der kennt keine Grenzen. Der Geist stirbt auch nicht. Aber das Fleisch, das muss aufgeben. Und Jesus sagt hier, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da wird das Haus ein Bethaus, ein Bethel. Engel gehen auf und ab. Da ist Bewegung. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. In diesem Haus, in diesem Leben. Da ist kein Platz für Sorge, für Kummer, für Leid. Ja, oh, mein Kreuz. Ja, du hast ein Kreuz. Aber du überwindest dein Kreuz durch das Kreuz. Verstehst du mich richtig? Es ist nicht was, ich übertreibe es nicht. Es liegt Kraft im Kreuz. Dass wir unsere Schmerzen dem abgeben dürfen, der die Schmerzen getragen hat. Verstehst du? In der Bibel steht nicht, dass er deine Krankheit wegnimmt, aber für wahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Krankheit. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Ich predige dieses Wochenende aber ein Thema, das mich bewegt, sehr tief bewegt. Wir müssen manche Dinge hier auf dieser Erde durchmachen. Dinge, die wir im Himmel nicht haben werden. Im Himmel wirst du keine Schmerzen haben. Im Himmel wirst du kein Probleme, Schwierigkeiten, Krisen haben. Das musst du hier machen. Denn wenn du einmal im Himmel bist, dann musst du erzählen, durch das alles hat er mich durchgetragen. In dem allen hat er mir geholfen. In dem allen hat er mir Kraft gegeben. Im Himmel wird es kein Gefängnis geben. Im Himmel wird es so vieles, was du hier auf Erde durchmachst, gar nicht geben. Und wenn du dich an diesen Dingen, jetzt pass auf, was ich dir sage, sei nicht böse auf mich, vergib mir. Weißt du, Dinge, die du hier durchmachst, die sind nötig, damit, wenn du im Himmel bist, erzählen kannst, Kinder, schaut her, was ich alles durchgemacht habe, wo ich überall gewesen bin. Ich war in der Grube, ich war im Gefängnis, ich war im Krankenhaus, man hat mich skalpiert, man hat mir alles Mögliche entnommen und ich lebe immer noch dank der Gnade Gottes. Und ich bin hierher angekommen. Durch dem allen hat mich der Herr durchgetragen. Für wahr, er trug unsere Schmerzen. Ich bin arm geworden. Bin auch wieder reich geworden und bin wieder arm geworden. Schau doch Abraham an, ging es auf und ab. Danke Gott, wenn es in deinem Leben auf und ab geht. Denn du wirst eines Tages Biografie schreiben und erzählen müssen, dem Erzengel Gabriel, was du alles hier durchgemacht hast. Die Engel haben keine Ahnung, sie gelöste zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes. So steht es in meiner Bibel. Nur nebenbei. Weißt du, wo Gott regiert und das Sagen hat, da musst du nicht deinen Kopf zerbrechen. Weißt du, da kannst du leben wie ein Spatz, wie eine Lilie im Tale, wie eine Rose Sarons. Du kannst glücklich sein. Für wahr, er trug meine Schmerzen. Er trug meine Not, meine Ängste. Wo Gott ist, da ist Versorgung, auch wenn du nichts hast. Und Gott kann mit nichts unheimlich viel machen. Das ist die Predigt in den letzten Wochen. Nichts. Alles, was er hat, er hilft dir, trägt dich durch. Ja, plötzlich hast du keinen Appetit mehr. Deshalb ist egal, ob jetzt kein Brot im Land ist oder nicht. Gott führt manchmal anders. Du musst nicht irgendwas Billiges, Primitives nehmen. Wir sind Königskinder. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wohl dem Menschen, wenn Gott in ihrem Leben ist, Gott ihr Freund ist, Gott ihr Versorger ist, Gott ihr Führer ist, wenn Gott ihr Leben führt und leitet, wohl dem Menschen, wohl dem Volk, wo Gott die Tränen abwischt. Du weinst Tränen. Wie viele Tränen weinst du? Aber Gott sagt, ich werde die Tränen abwischen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Ja, im Himmel, wenn ich einmal beim Heiland bin. Nein, Gott will jetzt deine Tränen abwischen. Dein Schweiß abwischen. Dein Leid wegnehmen. Dein Geschrei anhören. Dein Schmerz wegnehmen. Nicht erst im Himmel, jetzt. Ich kann dem Heiland abgeben. Und weißt du, Schmerzen ist nicht, wenn dich jemand in der Hand kneift. Schmerzen passieren im Kopf, über die Nerven. Das ist alles nur Nervensache. So, wir werden kommen, bei ihm wohnen. Und wenn es deiner Seele gut geht, dann bist du versorgt. Und dir geht so, wie es deiner Seele geht. Psalm 41, Vers 6. Weißt du, du bist vielleicht unruhig, depressiv, verstimmt, zaghaft, ängstlich. Aber Gott sagt, ich gebe dir meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich dir. So, in unserem Innern ist ein Ort für unseren Erlöser, für Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wenn das nicht so ist, haben wir Disharmonie in unserem Leben. Chaos, Durcheinander, sind nicht ausgeglichen. Da stimmt was nicht. Weißt du, diese göttliche Wirklichkeit muss in uns wirklich werden. Dieser verborgene Platz muss ausgefüllt werden, sonst klingt alles hohl, leer, bla bla. Dieser innere Ort ist für die Herrlichkeit Gottes bestimmt, für diese Majestät des Himmels. Deshalb, nur du hast die Tür, den Türgriff in der Hand. Nur du kannst die Tür von innen aufmachen. Weißt du, von außen kann der liebe Gott nicht in dein Herz einbrechen. Das wäre ein Einbrecher. Aber du kannst deine Tür auftun. Und so jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Nur hier können wir Gott empfangen in unserem Herzen. Das ist der Ort, den er sich erwählt hat. Ich will unter euch wohnen. Und ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt meine Kinder sein. Nur diesen Ort hat sich der Herr erwählt. Psalm 33, Vers 12. Glücklich ist die Nation, glücklich ist der Mensch, könnte ich sagen, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, kann sich der Mensch, den er als sein Eigentum erwählt hat, freuen kann sich. Ich bin ein Kind Gottes, ein Liebling des Herrn. Die Seele, wenn sie glücklich ist, wenn die tanzt, die Seele muss tanzen, muss vibrieren, nicht der Körper, nicht die Füße, die Seele. Sie muss Frieden haben, sie muss ausgeglichen sein. Sie muss, ja, gelassen sein, zufrieden und glücklich, froh. Und dann geht es der Seele gut, blendend. Wir werden verändert. Das ist, was der Heilige Geist tut. Dass wir plötzlich Ruhe haben. Mitten im Auge des Orkans stehen wir da tobt die Hölle, da ist der Teufel los. Aber du sagst, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Ja. Wenn Gott selbst in uns sich herablässt, dann laufen wir und niemand kann uns stoppen, aufhalten. Psalm 119, Vers 32, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Niemand kann mich bremsen. Ich laufe, ich renne, ich springe. Dann leben wir nach Gottes Regeln, nach Gottes Geboten. Das ist keine Frage mehr, keine Diskussion mehr. Ich lebe. Der in mir ist, auch lebt. Und der in mir ist, kann nicht sterben. Der Heilige Geist bleibt für ewig bei mir. wenn Gott seinen Platz in uns eingenommen hat, dann werden wir bis ans Ende bewahrt. Egal was kommt, was für Stress und Schwierigkeiten wir haben, dann laufen wir ohne Erschöpfung. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Je mehr Widerstand, je mehr Gegenwind ist, desto höher heben sie ab. Da brennst nicht mehr aus. Du kennst keinen Leerlauf. Weißt du, da hast du etwas in dir. Die, die auf den Herrn harren, die, die die Anwesenheit Gottes in sich haben, die haben Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was verändert sich bei uns? Da verändert sich eine ganze Menge, ihr Lieben. Gott erwartet nur eins, dass wir uns ihm hingeben. Einfach die Flügel ausstrecken. Und dann lass den Wind kommen. Lass die Schwierigkeiten kommen. Lass die Probleme kommen. Der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Da ist vollkommen egal, was für eine Situation du hast. Und das ist nämlich Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, Gute und Schlechte, Liebe und Hässliche. Er hilft uns, das ist seine Bestimmung. Und er möchte helfen, wohl dir, wenn du dir helfen lässt. Gott will dich befreien, befreien von diesen ganzen Ängsten, Befürchtungen. Er will dein Partner sein, und zwar in dir. Er will zu dir sprechen, zu deiner Seele, zu deinem Geist. Mein Kind, fürchte dich nicht. Gott will in uns wohnen, Johannes 14 nochmals, Vers 23. Sind wir uns dessen bewusst, dass Gott in uns wohnen will? Nicht in schönen Kirchen, Kathedralen, Gemeinderäume, auch wenn noch so viele schöne Bibelsprüche an der Wand sind. Nein, Gott wohnt, wo zwei oder drei zusammenkommen und eins werden, wo Seele, Geist und Leib miteinander übereinstimmen. Da wohnt Gott. Da, wo Menschen zum Glauben kommen, da passiert der Tempel Gottes. Und hier heißt es, wenn jemand mich liebt, wird an meinem Wort festhalten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden kommen und bei ihm wohnen. Stell dir mal vor, das alles ist plötzlich Realität. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Da musst du nicht mehr beten, lieber Gott. Gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Glauben, gib mir mehr Geduld. Da ist alles drin in dir. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Jesus aufnimmst, da brauchst du nicht mehr dir Gedanken machen, wie halte ich die Gebote Gottes, erfülle ich da alle 10 Gebote oder all diese Gesetzesvorschriften, was die Juden da alles hatten, über 600 Gesetze, erfüllen. Wie kann ich das alles erfüllen, wie kann ich das alles einhalten? Nein, das machst du automatisch. Du funktionierst plötzlich ganz anders. Oder wie bekenne ich Jesus? Oder wie rede ich vom Heiland? Oder wie benehme ich mich christlich? Das alles machst du automatisch, wenn er in dir ist. Er ist diese treibende Kraft, diese motivierende Kraft. Du bist hier aus Liebe zu Jesus. Gott will in dir wohnen. Und er möchte, dass du sein Tempel bist. Dass du eine Beziehung zu ihm hast. Weißt du, der liebe Gott will in Wohngemeinschaft mit dir wohnen, mit mir, mit uns. In Wohngemeinschaft. Er will an unserem Leben teilnehmen, an Höhen und Tiefen. Weißt du, Gott will in uns wohnen, in unseren Herzen. Er will der Herr sein. Und je ernster du bist und je ernster du den Glauben nimmst, desto mehr macht sich die Hölle auf. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn die Hölle tobt, wenn die Hölle unruhig ist, wenn die Hölle brodelt, dann weißt du, du, ich bin noch richtig, Halleluja. Ich bin noch auf dem Weg. Deine Beziehung möchte der Teufel zerstören. Und wegnehmen, dass du ja dem Heiland nicht Platz machst, dass du den rausschmeißt und sagst, Jesus, geh und mach woanders, aber nichts bei mir. Weißt du, seitdem ich Christ bin, habe ich nur Schwierigkeiten. Nein, die Schwierigkeiten macht mir der Teufel, nicht der Herr Jesus. Der Teufel macht mir die Schwierigkeiten. Du führst ein übernatürliches Leben. Die ganze himmlische Crew ist um dich, so wie beim Flugzeug, verstehst du? Was darf ich für sie tun? Was kann ich für sie tun? Von Anfang bis zum Schluss begleitet dich der liebe Gott. Der Heilige Geist sorgt für dich, bis du im Himmel angekommen bist. Und dann heißt er dich willkommen. Wir werden kommen. Wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister, sagt der Herr. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament. Der Heilige Geist, der Vater, und der Sohn ist es, die uns total verändern. Und du merkst ganz schnell, ob ein Mensch wirklich in Gott ist und Gott in ihm ist, oder er nur noch religiös ist, so fromm. Weißt du, man kann fromm sein. Ich habe den schlimmsten Heuchler in meinem Leben habe ich in Jerusalem in der Grabeskirche erlebt. Weißt du, da ist ein altes Ummel, was weiß ich, woher der kam. Auf jeden Fall, die will sehen, dort ist mein Heiland gestorben. Hier war Golgatha und so weiter. Und weil die so lange da geflennt hat und geweint hat und die guckt da diesen Felsen, da diese, das, wo das Kreuz mal gestanden haben sollte, dann gibt er doch der Frau einen Klaps. Die Frau rutscht nach vorne, damit wieder der Nächste kommen kann. Habe ich gesagt, so, dieser Priester, der Wärter da, der Aufseher, verstehst, gibt einen Klaps, die Frau fliegt nach vorne und der hat sie geschüttelt, wusste gar nicht, was hier passiert. Und die Frau will Jesus sehen. Aber Jesus wohnt nicht auf dem Felsen. Jesus ist nicht in der Grabeskirche. Jesus ist nicht in irgendeinem Tempel. Jesus ist in uns. Und die Frau hat sich nur geschüttelt. Die wusste gar nicht, wie es ist. Ich habe mich oft Gedanken gemacht. Vielleicht hat sie sogar Gehirnerschütterung bekommen durch diesen Schubs. Bitte weiter! Hässlich. Je religiöser die Menschen sind, desto hässlicher sind sie. In aller Liebe. Der Heilige Geist macht dich normal, lebensnah, praktisch, natürlich, dass du Jesus auslebst. Und du, der Herr Jesus, weißt du, wie der Herr Jesus war? Bitte nicht erschrecken. Der war nicht fromm, absolut nicht. Der war nicht irgendwie religiös. Der war nicht irgendwie komisch, mit einem Kamelhaarmantel und ledernen Gürtel, so wie Johannes der Täufer. Er hat einen Zweireiher getragen, dass man sogar über seinen Mantel gewürfelt hat. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war der Herr Jesus. Das war sein Kleid, das war sein Gewand. Sanftmütig und von Herzen demütig. Der lebendige Gott will uns verändern, so wie der Besessene, zu dem Jesus kam. Plötzlich war er ganz anständig und normal angezogen. Plötzlich geht er zu seinen Lieben nach Hause und erzählt, mir ist der Herr begegnet. Plötzlich trennt er sich von seiner Sauerei, den Schweinen, die lässt alle den Abhang hinunterstürzen. Du siehst also, plötzlich ist er verändert, dieser Mann in Gadara. Kein Mensch konnte ihn binden, nicht einmal eiserne Ketten, die hat er zerrissen. So viel Energie, so viel Kraft hat der Mann gehabt, bis Jesus kam und Satans Macht gebrochen hat in seinem Leben. Das ist der Unterschied. Psychologen, Philosophen, Theologen können vieles nicht machen, sie können nur quasseln. Aber der Herr Jesus macht die Menschen frei. Der saß plötzlich da. Und der wollte mit Jesus in der Nachfolge gehen, aber der Herr Jesus hat gesagt, geh nach Hause, erzähl deinen Lieben alles, was da passiert ist. Du wirst Jesus erleben, wie er an dir arbeitet, dich erneuert, dich umstrukturiert, dich umwandelt. Plötzlich eine neue Schöpfung, nie mehr verloren, eine neue Kreatur. Du bist ein Erbe Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Du, das ist die große Berufung. Geh nach Hause und ich wünsche dir, dass du nach Hause gehst und dass du vielleicht weißt nichts mehr, was ich gepredigt habe. Vergiss es, kannst im Internet nachhören oder eine CD bestellen. So, das ist kein Problem. Du musst nur eines wissen, der Pastor hat gesagt, Gott ist in mir. Gott ist in mir. Gott ist in mir. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, Gott ist in mir. Gott macht wieder einen Schritt. Wenn du in die U-Bahn steigst, Gott steigt in die U-Bahn. Wenn du ins Bett steigst, Gott steigt ins Bett. Wenn du am Herd bist und kochst und rührst, Gott ist bei dir und rührt rum. Gott in mir, Christus in mir. Begreife das. Wenn du Geld ausgibst, Gott gibt Geld aus. Und wenn du den Döner isst, oder sonst was, Gott ist den Döner. Lass uns mal das sehen und begreifen, Gott in mir, nicht ich bin es, sondern dieser Herr. Und wenn du weißt, dass Gott in dir ist, dann wirst du deinen Körper nicht versauen. Für mich, und damit schließe ich, weißt du, ich wollte frei werden vom Rauchen. Ich bin natürlich kein großer Raucher gewesen, aber trotzdem hing ich da dran. Und dann ging ich zu meinem Pastor. Und er sagt, Bruder, könnten Sie für mich beten? Ich möchte vom Rauchen loskommen. Dann sagt er, glauben Sie an Jesus Christus? Habe ich gesagt, ja. Sind Sie wiedergeboren? Ja. Sind Sie getauft? Ja. Also, dann ist alles in Ordnung, sagt er. Da ist alles in Ordnung. Dann ist Christus in uns. Sie dürfen, oder du darfst rauchen. Eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Meine Zigarette habe ich verraucht. Und jetzt kam die Zigarette Jesu. Ich sehe noch, wie ich heute noch in Augsburg am Oblatter Walsch stehe dort an dem Bach und denke jetzt nochmals die Jesus-Zigarette wieder ausgemacht. Nein, ich kann Jesus nicht vorstellen, wie er da qualmt. Weißt du, eine für dich und eine für Jesus. Das war so ein Schlüssel, was mir der Pastor gegeben hat. Dass egal was, kannst genauso essen und trinken nehmen. Eine für dich und eine für Jesus. Eine Tablette für dich und eine für Jesus. Und ich sag dir, die zweite Tablette wirst du nicht schlucken. Denn Jesus braucht keine Tabletten. Und vieles andere mehr. Eine für dich und eine für Jesus. Versuch mal, diese Philosophie in deinem Herzen aufzunehmen. Als ich das verinnerlichte, als ich mir wieder ausgemacht. Ich glaube, 3-4 Mal habe ich die Zigarette ausgemacht, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie Jesus da pfafft. Verstehst du, konnte ich mir nicht vorstellen. Und kannst du Jesus vorstellen, dass er das macht, was du machen solltest? Dahin siechen solltest? Nein, mein Jesus macht es nicht. Mein Jesus ist total anders. Mein Jesus ist hart. Am Kreuz sogar redet er noch mit Leuten, verstehst du? Im Sterben redet er mit dem Schächer. Seine Mutter begrüßt er, den Johannes gibt er noch Aufträge. An sich denkt er erst zu allerletzt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Verstehst du? Das ist Jesus. Jesus in dir, dieser Jesus in dir ist ja ein Herkules, ein Riese, ein Unverwüstlicher. Mit ihm springst du über die Mauern. Löst die Probleme. Halleluja. Lass uns ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Vater, ich danke dir für die Fülle deines Wortes, was so alles so verändert wird in unserem Leben. Herr, dass wir plötzlich anders werden. Du hast so eine hohe Meinung von uns. Du willst in unserem Herzen wohnen, unser Willen, unser Gefühl, unser Verstand. Du willst alles übernehmen und erfüllen durch deine Verheißung, durch deine Gnade, durch deinen Segen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Heute Morgen und nicht nur heute Morgen, sondern alle Zeit und alle Wege. Amen.